Deutschlandfunk, der Tag.
Polen schickt seine MiG-Kampfjets noch aus sowjetischer Zeit in die Ukraine. Und was der Regierung in Polen deshalb zur eigenen Verteidigung fehlt, das ersetzen die USA mit Maschinen vom Typ F-16 aus eigener Produktion. Dieser Plan war in den letzten Tagen immer konkreter geworden, nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj seit Beginn von Putins Krieg immer wieder inständig darum gebeten hatte, um sich gegen die russische Übermacht verteidigen zu können. Jetzt aber ist dieser Plan zumindest vorerst gescheitert, und zwar in aller Öffentlichkeit. Wie konnte das geschehen? Und welche Rolle spielt dabei die Sorge in den USA, in Polen und auch anderswo im Westen, von Russland als Kriegspartei betrachtet zu werden? Das bespreche ich gleich mit Markus Pindur, unserem Experten für Sicherheitspolitik. Und dann erfahren wir, wie es der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gelingt, mitten im Krieg bei der medizinischen Versorgung der Menschen in der Ukraine zu helfen. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg.
So, Chairman, I saw that announcement by the government of Poland as I was literally driving here today.
Victoria Nuland vom US-Außenministerium war sichtlich überrascht. Erst auf dem Weg zu ihrer Anhörung im US-Kongress hatte sie vom überraschenden Vorschlag Polens erfahren, Kampfflugzeuge für die Ukraine zur US-Militärbasis in Ramstein zu bringen und von dort aus dann weiter in die Ukraine. Washington hat dieses Verfahren dann später ziemlich klipp und klar abgelehnt, nachdem tagelang darüber gesprochen und verhandelt worden war. Was ist am Ende also schiefgegangen? Hier die Interpretation meines Kollegen Markus Pindur.
Also normalerweise werden solche Gespräche nicht in der Öffentlichkeit geführt. Und normalerweise, wenn man das will, wenn man der Ukraine solche Kampfjets zukommen lassen will, dann bespricht man die Modalitäten unter sich und behält sie auch für sich. Dass die polnische Regierung an die Öffentlichkeit gegangen ist mit diesem Vorschlag, kann eigentlich nur bedeuten, dass sie diesen Vorschlag selber entweder sabotieren wollte oder mit der Verantwortung nicht umgehen konnte und das Ganze auf die Amerikaner, auf die amerikanischen Schultern sozusagen, die ja doch ein bisschen breiter sind, abwälzen wollte. Nur so kann ich mir das erklären, denn der Vorgang an sich mit so einem substanziellen Schritt, und das ist ja ein substanziell, wäre, sagen wir, wir müssen ja im Konjunktiv reden, das wäre ein substanzieller Schritt, der Ukraine ein so großes, schwerwiegendes Waffensystem zur Verfügung stellen wie solche Kampfjets. Einen solchen Schritt, den geht man nicht leichtfertig und den geht man auch nicht öffentlich. Und die Ablehnung, die sofort kam aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium durch den Sprecher Admiral Kirby, war auch ziemlich, wie soll ich sagen, sie war klar und deutlich, da wurden keine Höflichkeitsfloskeln benutzt.
Wenn wir uns das mal vorstellen, also der Plan war am Ende oder der Vorschlag aus Polen war am Ende, diese Kampfjets werden auf die US-Militärbasis Ramstein, also nach Deutschland, verlegt. Sie werden da vielleicht noch umlackiert und da wird noch technisch irgendwas gemacht. Und dann sollen sie von dort irgendwie, Fragezeichen, in die Ukraine gehen. Ist aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, ist klar, diesen Vorschlag konnte man in Washington eigentlich nur ablehnen?
Das ist so klar nicht. Das ist eine politische Entscheidung. Die Sache ist die, völkerrechtlich ist es zunächst mal egal, ob ich irgendein Waffensystem mit dem LKW von Frankfurt an die ukrainische Grenze bewege oder ob ich es von Frankfurt aus in die Ukraine fliege. Das ist zunächst einmal, sag ich mal, kein großer Unterschied. Politisch ist es natürlich ein weitgehender Schritt, politisch, psychologisch. Und dieser Schritt, ein solches großes Waffensystem zur Verfügung nicht gehen, um keinen Anlass zu bieten, tatsächlich für irgendwelche Übergrifflichkeiten von Seiten Putins.
Nun wissen wir ja aber auch aus dieser Zeit der Gespräche, der Verhandlungen, dass sich der Ministerpräsident von Polen zu Wort gemeldet hat, am vergangenen Sonntag, glaube ich, war es, mit der Aussage, Polen wird weder Kampfflugzeuge in die Ukraine schicken, noch die Nutzung seiner Flughäfen erlauben. Also wenn das die Position Polens war, in den Gesprächen, wie man das doch irgendwie hinkriegen könnte, lag das da nahe zu sagen, gut, dann müssen das eben die Amerikaner machen?
Ich sage es mal so, die Verantwortung von sich zu weisen, dass diese Absicht ist klar erkennbar. Wie man das tut, ist nochmal was anderes. Und mit seinem wichtigsten Bündnispartner sollte man besser nicht so umgehen. Und die Polen wissen ganz genau, dass die USA ihre Rückversicherung gegenüber Russland sind. Und dann einen Verbündeten so bloßzustellen öffentlich, das ist ein ungewöhnlicher Vorgang und es ist auch ziemlich unklug. Das ist nicht clever, das ist eher bauernschlau. Das durchschaut jeder, dieses Manöver.
Also der schwarze Peter liegt in Warschau.
Naja, ich glaube, man soll mit dem schwarzen Peter verteilen vorsichtig sein. Da hat was nicht funktioniert. Da gab es eine Panne und zwar eine schwerwiegende, ja. Aber ich würde jetzt nicht das schwarze Peter-Verteilen anlegen. Die amerikanische Regierung hat kommuniziert wie kaum eine vor ihr. Und sie hat ihre Verbündeten konsultiert wie kaum eine vor ihr. Das haben mittlerweile alle, die auch nur entfernt da Einsicht haben, bestätigt. Und auf diese Konsultationsmechanismen hätte sich Polen verlassen müssen. Damit geht man nicht einfach so an die Öffentlichkeit. Das ist eine Panne. Aber das ist nun mal ein großes, weites Feld und ein großes Thema. Und da müssen 30 Verbündete in der NATO zusammengehalten werden. So etwas kann nicht auch mal ohne Kommunikationspannen und Fehleinschätzungen ablaufen, denn das sind ja alles souveräne Staaten. Anders als zum Beispiel Belarus, was ein abhängiger Staat ist von Moskau, das wissen wir alle, es ist ein Vasallenstaat, da passiert sowas natürlich nicht. Es ist schwierig, in diesem Fog of War, wie man so schön sagt, dem Nebel des Krieges zu operieren. Wir haben ja im Vorfeld auch gesehen, wie schwierig es war, Deutschland davon zu überzeugen und die deutsche Regierung davon zu überzeugen, doch gegenüber Russland robuster aufzutreten. Das hat ja auch über Wochen und Wochen große Irritationen hervorgeworfen. Und die Regierung Scholz hat es dann geschafft, die auszuräumen, dann letztlich schon. Das ist also gelungen, aber das ist auch ein Beispiel dafür, wie divergierende Interessen und Interessenwahrnehmungen in solchen Zeiten natürlich auch zu solchen Pannen führen können.
Und steht über allem die Sorge auf Seiten des Westens, der westlichen Verbündeten, der NATO-Staaten, der Vereinigten Staaten und so weiter, steht da die Sorge im Mittelpunkt, man will Putin, sagen wir, keinen Vorwand liefern, irgendwie als tatsächliche Kriegspartei angesehen und eingestuft zu werden. Ist das sozusagen die oberste Maxime im Moment?
Waffen zu liefern an einen Staat, der sich selber verteidigt, ist nach allem Völkerrecht erlaubt. Das wäre nicht der Punkt. Der Vorwand, den würde Putin natürlich nutzen und deswegen ist da eine politische Grauzone. Und wie ich am Anfang schon sagte, es geht auch darum, dass es sich dabei um ein wirklich schweres Waffensystem handelt, ein großes Waffensystem und ein potenziell vielleicht kriegsveränderndes Waffensystem. Also das steht da, glaube ich, im Vordergrund und da hat man sich entschieden, dann doch eher vorsichtig aufzutreten, um diesen Vorwand nicht zu liefern, ganz klar, und diese Situation nicht weiter zu eskalieren. Das muss aber nicht heißen, dass es dabei bleibt. Also man kann unter anderen Umständen auch andere Entscheidungen treffen. Das hätte man sich vorbehalten sollen. Diese Sache öffentlich auszudiskutieren, ist keine gute Idee.
Und kann man auch in gewisser Weise Polens Position verstehen, dass sie diese Gefahr, als Kriegspartei betrachtet zu werden, nicht alleine schultern wollen, sondern dass Polen sich auf den Standpunkt stellt, das muss eigentlich die NATO als Ganzes, das müssen also im Grunde alle Verbündeten zusammen entscheiden. Und wäre das, weil du sagst, unter anderen Umständen wäre da vielleicht auch eine andere Entscheidung vorstellbar oder in Zukunft vorstellbar, wäre das ein gangbarer Weg, dass man sich da so weit abstimmt in der NATO, dass wenn man einen solchen großen Schritt gehen möchte, dass man das dann nur gemeinsam tun kann und sollte?
Das sollte so sein. Man muss nur sagen, wir sind jetzt in einer Situation, in der jeder Tag zählt und jede Waffenlieferung an die Ukraine zählt und wo es wichtig ist, dass es auch schnell vorangeht. Wenn sich 30 Regierungen erst abstimmen müssen, dann kommt natürlich ein Zeitfaktor ins Spiel. Das ist das eine. Das andere ist selbstverständlich bei wirklich weitreichenden Entscheidungen und das die amerikanische Regierung hat offensichtlich dies als eine weitreichende Entscheidung eingestuft und auch die polnische hat das getan. Bei solchen weitreichenden Entscheidungen trifft man die besser tatsächlich dann im Chor.
Wenn wir noch mal einen Blick werfen auf den bisherigen Verlauf des Krieges, so wie wir ihn, sagen wir mal, erahnen können, mit der Voraussetzung, dass die russischen Streitkräfte ihre Ziele jedenfalls nicht so erreicht haben, wie sie das eigentlich geplant haben, dass jetzt eine längere, härtere, blutigere Auseinandersetzung bevorsteht. Die Belagerung der großen Städte erleben wir schon und wie viel Gewalt und Tod und Flucht das mit sich bringt. In welche Situation kommen wir, wenn das so weitergeht? Werden dann solche Themen immer wieder auf die Tagesordnung kommen? Die Frage also, wie weit reicht die militärische Unterstützung und kann man sich sogar vorstellen, dass sie einen Unterschied macht im Kriegsverlauf?
Also der ehemalige NATO-Kommandeur in Europa, Philip Breedlove, hat gesagt, die russische Armee habe ihre Ziele nicht so schnell erreicht, wie sie erreichen wollte. Das werfe für sie ein Problem auf, weil nämlich die Kämpfe immer verlustreicher würden für die russische Armee. Andererseits sagt er, die Russen hätten genug langsamen, stetiges Momentum, um tatsächlich ihre Kriegsziele zu erreichen. Das also im Endeffekt dann Kiew erobert wird und die Regierung Selenskyj dann, nun, wir wissen nicht, was mit ihr passiert, abgesetzt wird. Ich glaube, es ist eher die Frage, was danach passiert. Kann Putin ein Marionettenregime in der Ukraine einsetzen, das dann auch Bestand hat? Denn die ganze ukrainische Gesellschaft ist sich einig, dass sie nicht wieder unter russischer Knute leben will, wie das ja auch für die anderen Staaten Ostmitteleuropas gilt. Putin kann vielleicht die ukrainische Armee besiegen und dann ein Marionettenregime installieren. Wie lange das Bestand haben wird, ist aber eine wirklich weit offene Frage.
Es gibt kein Wasser in Mariupol am Schwarzen Meer, es gibt keinen Strom, keine Heizung, Wohnhäuser haben die russischen Angreifer beschädigt, Supermärkte und auch Krankenhäuser. Und trotzdem versucht die Organisation Ärzte ohne Grenzen weiter Hilfe zu leisten, auch an anderen umkämpften Orten des Landes. Wie ist das überhaupt möglich? Das hat mir Christian Katzer, der Geschäftsführer der deutschen Sektion, am Telefon erzählt, der in diesen Tagen alle Hände voll zu tun hat und sich doch Zeit genommen hat.
Wir hatten Teams in Kiew und zwei medizinische Projekte, eins in Luhansk und eins in Donetsk, die sich vor allen Dingen gerade in Donetsk auch schon mit Menschen da waren, die halt weniger Zugang zur Gesundheitsversorgung hatten aufgrund der Kämpfe der letzten Jahre. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieser Konflikt in der Ukraine, auch wenn er sich sehr intensiviert hat in den letzten Tagen, schon lange da ist. Wir arbeiten in der Ukraine seit 14 Jahren. Und als dann jetzt die Kämpfe sich überall intensiviert haben, haben wir diese Projekte erstmal temporär zugemacht. Das war zum einen aus Sicherheitsgründen, weil es halt an der ehemaligen Frontlinie war, die klar war, dass es da zu vielen Kämpfen kommen wird. Und das zweite Projekt war ein Projekt, das sich vor allen Dingen um Menschen mit HIV gekümmert hat, um da langfristig eine Behandlung zu ermöglichen. Und auch da war klar, dass die Patientinnen wahrscheinlich nicht da bleiben werden, wo sie waren, sondern fliehen werden, sodass wir diese zwei Projekte zugemacht haben und auch den ukrainischen Mitarbeitenden damit auch die Möglichkeit gegeben haben, sich selber und ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Und gleichzeitig haben wir natürlich dann in die Gegenrichtung alles in Bewegung gesetzt. Wir haben in den Nachbarländern, in Polen, in Moldawien, Ungarn, der Slowakei, Teams geschickt, um zu gucken, wie können wir am besten Menschen, die aus der Ukraine fliehen, unterstützen, falls es da medizinischen Bedarf gibt. Und gleichzeitig zu gucken, wie können wir am besten Waren in die Ukraine bekommen, um da halt uns so gut wie möglich aufzustellen. Und wir haben auch Teams zum Anfang am Standby gehabt in Zentraleuropa, sozusagen chirurgische Teams, die halt unterstützen können. Die sind jetzt weitergereist nach Polen, zum Teil schon in die Westukraine, einfach um dann wirklich einsatzbereit zu sein. Die militärische Lage gerade in umkämpften Gebieten ist so unübersichtlich, dass wir bis jetzt noch nirgends wirklich zum Einsatz kommen konnten mit diesen Teams in den umkämpften Gebieten. Wir konnten aber die Materialien, die wir schon im Land hatten, gut verteilen, zum Beispiel in Mariupol an Krankenhäuser und haben jetzt in den letzten Tagen ungefähr 120 Metriktonnen, also es ist wirklich sehr viel, ein paar LKWs an Materialien über Polen nach Lviv bekommen und von da konnten wir gleich einen Großteil davon weiter wieder umladen auf den Zug, der noch nach Kiew gefahren ist, sodass wir sicherstellen können, dass wir in Kiew jetzt ein relativ großes Lager haben, an Verbandsmaterial, an Erste-Hilfe-Sets, um Krankenhäuser auch in Kiew unterstützen zu können. Mhm. So sieht es im Moment aus.
Da haben wir ja schon mal einen guten Überblick. Ich will noch mal ein paar Schritte wieder zurückgehen zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Also ich stelle mir vor, es war ja eine angespannte Situation über Wochen schon. Sie haben Teams in Kiew, Sie haben gesagt, dass Sie Teams in Luhansk und in Donetsk haben. Jetzt gab es diesen Donnerstagmorgen, an dem die Invasion von Putin befohlen wurde. Was passiert dann als erstes? Dann gilt Ihre Aufmerksamkeit allein der Sicherheit der Mitarbeitenden vor Ort, oder?
Absolut, genau. Das war sofort mit denen in Kontakt. Okay, jetzt, die Situation ändert sich jetzt. Natürlich wussten wir, dass dieser Tag eventuell kommt. Das hieß, dass wir sofort die Projekte eingestellt haben, dass wir allen Mitarbeitern in der Ukraine freigestellt haben, also dem ukrainischen Personal, also dem internationalen Personal, auszureisen oder sich halt sozusagen nicht mehr arbeiten zu kommen, sagen wir es mal so, zumindest für das ukrainische Personal, um halt sicherzugehen, dass sie sich um ihre Familien kümmern können und auch klar zu sagen, dass wir erstmal jetzt gucken müssen, was passiert denn jetzt und wie können wir die Sicherheit der Mitarbeitenden, aber auch der PatientInnen so garantieren, dass wir halt da nicht falsche Sicherheit geben. Ja? Das ist natürlich der absolute erste Augenmerk. Und gleichzeitig natürlich haben wir viele Kontakte dann aufgrund der langjährigen Tätigkeit in der Ukraine, die wir erstmal das ganze Netzwerk aktiviert haben und gesagt haben, hier, wir sind hier, wir bleiben hier, hier, so sind wir erreichbar, wenn es Bedarf gibt. Wir haben Materialien im Lande. Und wir sind dabei, mehr zu bekommen. Bitte kontaktiert uns und wir können Materialien anbieten und wir können vor allen Dingen auch Training anbieten.
Und was hören Sie von diesen Mitarbeitenden in den besonders umkämpften Gebieten, also im Osten des Landes zumal? Und Sie haben auch das Stichwort Mariupol genannt, eine Stadt, die quasi belagert ist und unter Beschuss steht. Was hören Sie von Ihren Leuten vor Ort? Wie geht's denen und was erzählen die Ihnen?
Das Team, das wir in Mariupol haben, mit dem sind wir täglich im Kontakt, mehrmals. Auch wenn es nicht immer einfach ist, die Telefonverbindungen sind nicht immer stabil. Was wir von denen ganz klar hören, ist, dass die Lage auch in diesen Städten extrem unübersichtlich ist, dass keine Lebensmittel da sind, die Läden haben zu oder sind einfach geplündert oder zerstört. Die Apotheken funktionieren nicht, also Zugang zu Medikamenten zum Beispiel für Menschen, die chronisch erkrankt sind, die ein Blutdruckmittel brauchen oder Insulin, ist nicht möglich. Das Trinkwasserversorgung ist großteilig zusammengebrochen. Es ist ja noch sehr kalt in der Ukraine. Das darf man nicht vergessen bei den milden Temperaturen, die wir vielleicht hier in Deutschland gerade haben. Nachts noch deutlich unter 0 Grad, sodass die Menschen teilweise Schnee getaut haben, um Trinkwasser zu haben. Die Heizungssysteme, die nicht mehr funktioniert haben, aufgebrochen wurden, um Wasser zum Waschen zu haben. Und wenn dann die Elektrizität ausfällt, was sehr oft der Fall ist, dann gibt es einfach gar keine Heizmöglichkeiten mehr. Und das ist schon echt was, wo wir uns Sorgen machen um die Menschen in diesen Städten und gleichzeitig versuchen, unsere Unterstützung halt so aufzustellen, dass wir, sobald wieder Zugang zu Mariupol möglich ist, die Reserven, die wir in der Stadt hatten, wieder auffüllen können, weil natürlich läuft da auch jetzt alles, was wir an Verbandsmaterial und OP-Material in den letzten Wochen geschickt hatten, das wird gerade benutzt.
Und Sie haben ja auch schon gesagt, dass ein großer Transport mit Hilfsgütern, mit Materialien über Polen in die Ukraine gelangt ist. Das klingt wirklich für Außenstehende, also abenteuerlich trifft es noch nicht mal, weil man sich vorstellt, das ist ein Kriegsgebiet dort. Sie müssen irgendwie zusehen, dass die Materialien vor Ort gelangen. Sie haben gesagt, das ist am Ende per Zug geschehen und das ist dann alles in Kiew eingetroffen. Ist das richtig?
Ja, genau. Also im Moment ist eine der Versorgungsrouten, der Hauptversorgungsrouten, wirklich per Lkw aus Zentraleuropa. Wir haben halt unser zentrale Lager in Brüssel, Amsterdam und in der Nähe von Bordeaux, wo wir auch Sachen immer wieder für Notfälle einfach schon zum Teil hinterm Zoll haben, sozusagen, also schon verzollt, sodass dass dann ein Abtransport sehr schnell möglich ist. Wir haben auch natürlich immer genau die Sachen, die für solche Notfälle gebraucht werden, Verbandsmaterialien, OP-Material, Medikamente, die sehr schnell auf LKWs verladen werden konnten. Und dann halt, klar, wie lange dauert es dann, LKW von Brüssel Warschau zu fahren, sind so 2-3 Tage. Dann haben wir in Ostpolen Lagerhäuser angemietet und da die ersten LKWs, die ankamen, also sozusagen entladen, um dann halt auf LKWs umzuladen, die in die Ukraine weitergefahren sind. Und dann in Lviv auch da ein Lagerhaus, ein größeres, wo diese LKWs dann entladen wurden. und teilweise direkt in diesen Zug, der zur Verfügung gestellt wurde. Und der Vorteil ist natürlich mit dem Zug, dass wir viel mehr auf einmal transportieren konnten. Und da läuft halt die Zeit so ein bisschen einfach, weil natürlich sobald die Kampfhandlungen sich verentschieben, so die Gebiete, in denen gekämpft wird, dann fällt vielleicht so eine Zugverbindung weg und damit halt eine wichtige, schnelle Nachschubsroute auch für halt Medikamente und Verbandsmaterialien für uns.
Und das, was jetzt in Kiew eingetroffen ist, wie verteilen Sie das dorthin, wo es besonders dringend gebraucht wird?
Na, in der Stadt haben wir halt sehr gute Kontakte mit den Krankenhäusern. Auch da ist es so, dass die zum Großteil funktionieren weiterhin. Und es halt eher das Problem ist, dass dann halt zum Beispiel Patientenversorgung mit Essen, da gibt es halt warme Mahlzeiten, dass das anfängt zu bröckeln. Teilweise haben wir schon mitgekriegt, einfach weil die Küchen, aus denen das Essen kommt, nicht mehr den Zugang haben zur Stadt. Das war in der Odessa zum Beispiel der Fall. Oder auch, dass einfach die Reserven, die in den Krankenhäusern an Medikamenten, Verbandsmaterialien sind, dass die langsam zur Neige gehen und das zentrale Versorgung natürlich nicht unbedingt mehr funktioniert. Und da könnten wir dann direkt eingreifen und sagen, okay, wir haben die Sachen hier und dann innerhalb der Stadt mit LKWs oder Transportern die Krankenhäuser direkt beliefern.
Und alle, die daran beteiligt sind, alle ihre Teams vor Ort, tun das unter Lebensgefahr, muss man das so hart sagen?
Also die Sicherheit unserer Mitarbeiter ist schon extrem wichtig für uns. Also von daher versuchen wir natürlich, die Gefahr für die einzelnen Mitarbeitenden wirklich zu minimieren. Wir sind mit allen am Konflikt beteiligten Parteien immer in jedem Konflikt im direkten Kontakt, sind sehr klar, wer wir sind, was wir können, was wir wollen, medizinische Notversorgung und wo wir uns befinden und wo wir arbeiten, einfach um das Risiko zu minimieren. Und das macht es auch im Moment relativ schwierig, halt in diesen umkämpften Gebieten, ja, wie zum Beispiel um Mariupol herum, im Süden oder im Osten des Landes, wo halt die Lage so unübersichtlich ist, dass diese Garantien nicht gegeben werden können. Und dann können wir auch nicht arbeiten. In Kiew ist es im Moment noch der Fall, dass das möglich ist.
Jetzt habe ich gelesen, dass es hierzulande ja auch Überlegungen gibt, wie man die Ukraine von hier aus unterstützen kann, seitens auch der Bundesregierung. Und da in diesem Zusammenhang wurde gesagt, dass es auch medizinisches Personal, sage ich mal, dass es durchaus auch Ärztinnen und Ärzte gibt, die hier in Deutschland sich vorstellen könnten, in der Ukraine selbst Unterstützung zu leisten. Haben Sie solche Anfragen? Haben Sie Menschen hier, die zu einem solchen Einsatz in der Lage wären oder bereit wären?
Absolut. Also wir haben internationale Teams im Moment in der Ukraine, die bereit sind, also chirurgische Teams, aber auch Logistikteams, die jetzt die Logistikteams voll beschäftigt sind, voll arbeiten und chirurgische Teams, die im Moment zum Beispiel, was ich gesagt hatte, diese Trainings durchführen können und aber auch dann, wenn der Bedarf da ist, zusätzliche chirurgische Kapazität zur Verfügung stellen. Wir haben zum Beispiel mit den Gesundheitsbehörden in Odessa besprochen, dass, wenn der Bedarf da ist, wir auch so kleinere Kliniken einrichten können, dann privat, die zum Beispiel Patientinnen, Verwundete erst versorgen, um so diesen Druck auf die Krankenhäuser in den ersten Momenten ein bisschen zu reduzieren und dann halt die Menschen, die ambulant versorgt werden könnten, vielleicht direkt zu versorgen und die Menschen, die dann halt einen chirurgischen Eingriff brauchen, dann in die Krankenhäuser zu bringen. Also da haben wir einfach viel Erfahrung und sind auch in der Lage, da kurzfristig Kapazitäten aufzustellen. Und wir haben jetzt schon internationale Mitarbeitende, eine Großzahl von denen, also im Moment die genaue Zahl habe ich im Kopf, aber ungefähr 100 internationale Mitarbeiter in der Ukraine.
Und weil Sie gerade Odessa genannt haben, eine strategisch wichtige Stadt, wo wir wissen, dass die russischen Streitkräfte auf dem Weg dorthin sind und sicherlich das Ziel haben, Odessa einzunehmen. Da stelle ich mir also vor, dass Ihre Teams da jetzt schon sind und sich auch darauf einstellen müssen, dass der Krieg näher kommt, dass der Krieg in die Stadt kommt, oder?
Ja, genau. Also wir sind natürlich, wie gesagt, mit allen da am Konflikt Beteiligten in Kontakt und kommunizieren, dass wir Mitarbeiter in der Stadt haben. Es ist natürlich wichtig, immer zu sagen, dass nach internationalem Kriegsrecht ZivilistInnen, zivile Infrastruktur und medizinisches Personal besonderen Schutz genießt. Und darauf weisen wir natürlich die Kriegsparteien hin. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel, wir hatten ja die Diskussion um Mariupol und andere Städte, Feuerpausen, humanitäre Korridore, so eine Sachen können total wichtig sein für ZivilistInnen, sich in Sicherheit zu bringen. Aber man darf nie vergessen, dass es viele Gründe gibt, warum Menschen dann nicht zum Beispiel Mariupol verlassen. Zum einen ist das Vertrauen nicht immer da, dass diese Korridore wirklich sicher sind. Ja? Zum anderen gibt es natürlich viele Menschen, die chronische Krankheiten haben, sich nicht bewegen können, aus anderen Gründen nicht aus der Stadt oder aus den umkämpften Gebieten gehen können. Und dann gibt es immer Menschen, die sich entscheiden, dann deswegen da zu bleiben. Nicht nur medizinisches Personal, aber auch Angehörige, die Leute pflegen. Und wichtig ist wirklich, dass ZivilistInnen und zivile Infrastruktur auch nach Verstreichen solcher Feuerpausen und Korridore weiterhin einen ganz klaren Schutz nach internationalem Kriegsrecht genießen. Und das haben wir leider in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen in anderen Konflikten, dass nach Verstreichen von solchen Waffenruhen oder von humanitären Korridoren dann mit relativ viel Brutalität auch in Gebieten agiert wurde, die eigentlich klar von ZivilistInnen bewohnt sind. Und das macht uns natürlich Sorge. Und da sind wir sehr klar mit den am Konflikt Beteiligten, dass dieser Schutz gewährleistet sein muss und auch für Gesundheitspersonal und Krankenhäuser.
Und da haben wir ja auch andere Berichte, sage ich mal, jetzt aus diesem Konflikt, aus diesem Krieg schon gehört, wo große Zweifel bestehen, ob zum Beispiel die russischen Streitkräfte sich an diese Maßgabe und an diesen Passus im internationalen Recht sozusagen halten. Herr Katzer, ich danke für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit.
Vielen Dank und vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war der Tag an diesem Mittwoch, dem 9. März 2022, Tag 14 von Putins Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.